in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Herzlich willkommen zu Fokus Südwest. Ihr hört die Ausgabe vom 8. Januar 2026, produziert von Radio Dreieckland Freiburg. Wir schauen zurück auf die Naturschutztage am Bodensee und auf den Naturschutz aus der Sicht von Umweltverbänden im Ausblick auf das Jahr 2026. Außerdem hört ihr noch baden-württembergweit relevante Themen aus den Sonarmeldungen des Bermuda-Funks. Die Naturschutztage sind für uns ein Kraftquell zum Jahresanfang. Hier tanken wir Energie und gehen gestärkt in ein Jahr voller Herausforderungen, sagt Johannes Enzle, Landesvorsitzender des NABU Baden-Württemberg. Und der Herausforderungen gibt es viele. Die Pläne von CDU und CSU zur Abschaffung des Verbandsklagerechts für Umweltverbände, wie im Wahlprogramm der baden-württembergischen CDU formuliert. Bisher keine Umsetzung des Schottergartenverbots bzw. häufiger Umsetzungsstau in Sachen Umwelt. Konrad sprach darüber mit Silvia Pilarski-Grosch, Landesvorsitzende des BUND Baden-Württemberg.
Naturschutztage am Bodensee, Impulse für rund 1000 Teilnehmende und natürlich auch für die Landespolitik. Und die haben gerade geendet, das heißt am Dienstag. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Silvia Pilarski-Grosch vom BUND. Erstmal herzlich gegrüßt.
Hallo.
Das heißt, die 49. Naturschutztage am Bodensee, das ist also sozusagen schon eine ziemlich eingefahrene Geschichte. Dieses Jahr ein bisschen brisant, weil in Baden-Württemberg wird bald gewählt und das Ganze soll Impulse gegeben für die Landtagswahl und natürlich auch den Teilnehmenden, denjenigen, die da mitgemacht haben, entsprechend Impulse geben für 2026. Dann haben wir in Baden-Württemberg natürlich immer noch eine grün-schwarze Regierung und was daraus wird, das wissen wir natürlich nicht. Das heißt, was für Impulse wurden hier entsprechend gegeben, worauf haben die Naturschutztage in diesem Jahr am Bodensee Wert gelegt?
Das fing an am ersten Tag mit der Evaluation, also der Bewertung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes, das vor 5 Jahren in Kraft getreten ist, damals auf ein Volksbegehren hin. Und das war schon mal das Erste zu sehen, was hat die Landesregierung mit diesem sehr guten Gesetz gemacht, beziehungsweise was hat sie da draus gemacht. Und dann hatten wir am zweiten Tag eine große Podiumsdiskussion, bei der die umweltpolitischen SprecherInnen bzw. die Umweltministerin dabei waren.
Ja, und jetzt können wir gleich mal ins Detail hineingehen. Ich meine, 1000 Teilnehmenden, die waren nicht nur aus Baden-Württemberg, sondern bundesweit. Das heißt, das ist sicherlich auch ein Impuls für die Landes-, also das heißt für die Bundespolitik, aber natürlich auch vor allen Dingen für die Landespolitik, denn es hat ja auch hier stattgefunden in Baden-Württemberg. Und da sind ja erstmals wieder in 2 Monaten praktisch Wahlen. Was hat man da praktisch hier an Kritik, zum Beispiel an der Landesregierung hier in Baden-Württemberg? Was hat sie da ein bisschen vernachlässigt?
Das war vor allen Dingen also das erste Thema. Beim Biodiversitätsstärkungsgesetz haben wir ja einige Ziele, die mit der Landwirtschaft zu tun haben, also was ist mit dem Ausbau des Ökolandbaus? Der soll eigentlich bis 2030 30-40% erreichen. Was ist mit der Pestizidreduktion? Da soll gegenüber 2020 bis 2030 quasi der Einsatz halbiert werden. Und da müssen wir sagen, da ist in den letzten 5 Jahren einfach nicht viel passiert oder auf jeden Fall nicht genügend passiert. Gerade bei der Pestizidreduktion ist die im Vergleich zur bundesweiten Reduktion nicht stark genug zurückgegangen.
Woran liegt es Ihrer Meinung nach? Wer bremst da, beziehungsweise weshalb rollt der Wagen nicht?
Es liegt einfach daran, dass nicht genügend Anreize und Kontrollen gesetzt werden und genügend dafür getan wird. Also das eine wäre ja gewesen, tatsächlich in Naturschutzgebieten härtere Pestizidverbotsziele zu setzen. Dann hängt die Pestizidreduktion natürlich unmittelbar mit dem Ausbau des Ökolandbaus zusammen. Im Ökolandbau werden keine Pestizide eingesetzt. Wenn der stärker sich entwickelt hätte, dann hätte man auch für die Pestizidreduktion was gewonnen.
Jetzt sagt man immer sehr schön, vor der Wahl ist vor der Wahl, nach der Wahl ist was ganz anderes. Wir haben ja verschiedene Politiker, die haben sich dazu geäußert, aus den traditionellen Parteien CDU, FDP, SPD und natürlich auch Grünen. Die Grünen gehören ja inzwischen auch zu den traditionellen Parteien und stellen ja auch in Baden-Württemberg den Ministerpräsidenten. Was haben die jetzt vor, beziehungsweise wie haben sie sich zu diesen Anregungen, möchte ich mal sagen, gestellt?
Jetzt kann man zum einen sagen, wir haben ja gleichzeitig auch verschiedene Fragen an die Parteien gestellt und die FDP bekennt sich dazu, dass sie das Biodiversitätsstärkungsgesetz abschaffen will. Die hat sehr großes Verständnis für die Landwirte, die sich dem nicht anpassen wollen. Und insofern waren da die Aussagen auf der einen Seite erfreulich klar, natürlich für uns auch frustrierend, weil es keinen Ansatz gab, Naturschutz in der Diskussion mit der Landwirtschaft durchzusetzen. Bei der CDU ist es schon etwas anders. Die möchten das Biodiversitätsstärkungsgesetz durchaus behalten. Aber um die Ziele zu erreichen und weiter daran zu arbeiten, wie zum Beispiel, haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, das Thema Biotopverbund, also ausbauen und gucken, dass 15% der Freifläche tatsächlich miteinander verbunden ist, um Arten das Wandern zu ermöglichen, brauchen wir Geld, wir brauchen die Landschaftserhaltungsverbände und die CDU ist der Meinung, im Naturschutz braucht es zukünftig nicht mehr Geld, sondern wir machen das alles ganz effektiv, was natürlich nicht der Realität entspricht, denn das hilft ja alles nichts. Wenn wir kein Geld haben, wenn wir keine Leute haben, die was umsetzen wollen, da geht es gar nicht um Geld für die Naturschutzverbände, sondern im Grunde Geld entweder für die Landwirte, die die Maßnahmen durchführen sollen, oder eben in die Verwaltung reinzugeben. Dann die SPD war mit Gabi Rolland sehr engagiert im Naturschutz vertreten und hat sich zu all unseren Wünschen positiv bekannt. Und die Umweltministerin hat Bereitschaft erklärt für die Grünen, den jetzigen Weg, Anstieg der Finanzmittel im Haushalt für den Naturschutz weiterzugehen. So kann man das mal grob sagen. Und natürlich hat sie sich auch zu allen Zielen des Biodiversitätsstärkungsgesetzes positiv bekannt.
Eine Partei, die war überhaupt nicht vertreten, die AfD, ist irgendwie klar, beziehungsweise was könnte die AfD zu den ganzen Themen sagen? Ich weiß nur, dass die AfD ein bisschen an Experten krankt. Das heißt, da ist unter Umständen nicht sehr viel zu erfahren, außer dem üblichen Wolfsabschuss und so weiter. Aber gibt es da auch irgendwelche, einen Kommentar von Ihnen dazu?
Von mir oder von der AfD? Das habe ich jetzt an Ihrer...
Das ist in dem Fall egal. Es wäre ja eine Interpretation, was die AfD sozusagen da reinbringen könnte. Insofern ist es immer sozusagen eine Interpretation, weil die AfD hat sich ja direkt zu diesen Naturschutztagen entsprechend nicht geäußert, hat allerdings, wie man im Bundestrend sieht, große Chancen, ganz, ganz stark zu werden.
Also wir haben die AfD weder befragt in unserem Wahlcheck, noch haben wir sie eingeladen zu der Podiumsdiskussion. Und ihr Wahlprogramm für Baden-Württemberg liegt auch noch nicht vor. Das ist mal die grobe Einschätzung. dann wissen wir, dass die AfD beim Thema Klimaschutz sich ja völlig davon verabschiedet hat, dass es einen Klimawandel überhaupt gäbe. Und im Übrigen fragen wir sie halt nicht und reden nicht mit der AfD, da wir auch in unserer Satzung ein Bekenntnis zur Menschenwürde haben. Das ist schon mal die Schwierigkeit. Insofern ist jetzt meine Einschätzung für die AfD aus dem, was man bisher von ihr gehört hat. Und sie ist ja nicht für das Biodiversitätsstärkungsgesetz gewesen. Sie glaubt auch nicht, dass Naturschutz so wichtig ist, dass man Landwirten irgendwelche Regeln auferlegen sollte. Und deswegen ist es für uns halt eben auch irgendwo sinnlos, da in ein Gespräch zu gehen.
Sie haben vorhin hier erwähnt, dass von Seiten der CDU angemahnt worden ist, dass der ganze Umweltschutz so ein bisschen ineffektiv ist oder sowas in der Richtung. Zumindest einen Kritik haben Sie ja auch noch hier, der Angriff auf das Verbandsklagerecht. Sprich, man redet nicht mehr mit den Naturschutzverbänden, sondern man kann sie praktisch außen vor lassen. Wie steht es um diesen Angriff?
Das ist eben auch bei der CDU in Baden-Württemberg im Landtagswahlprogramm die Abschaffung des Verbandsklagerechts für Umweltverbände. Und die CSU hat es auf ihrem Neujahrstreffen oder Klausursitzung eben auch gefordert. Da gab es auch größere Artikel dazu. Und zum einen wird dann von Seiten der CDU, CSU so getan, als würden ein paar wenige Klagen der Umweltverbände nun die ganzen Infrastrukturmaßnahmen aufhalten. Ich kann nur lachen, wenn ich sehe, Stuttgart 21, da haben wir leider gar nichts aufgehalten. Vielleicht wäre da in der Zeit noch irgendwas vernünftig geworden, sondern das schaffen die schon selber, Projekte nicht umzusetzen und nicht gescheit zu planen. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, wenn wir nicht mehr die Interessen von Umwelt und Natur vertreten können, und die Klage ist ja nur das Letzte, aber sonst ist es eben im Verfahren schon, werden wir nicht mehr gehört, wenn wir auch nicht klagen können, dann ist ja ganz deutlich für die Verwaltung, spielt keine Rolle, was die sagen. Und insofern halten wir das schon für einen sehr grundlegenden Angriff auf die Zivilgesellschaft, denn es sind, ist ja nicht nur BUND und NABU, es sind ja zum Beispiel der Deutsche Alpenverein, ist auch anerkannter Naturschutzverband.
Ja, das war schon fast ein Schlusswort. Würden Sie noch ein kurzes Fazit ziehen?
Wenn ich das Fazit von den Naturschutztagen ziehen soll, muss ich sagen, es war wieder sehr positiv zu sehen, wie viele Ehrenamtliche wir haben, die sich jetzt nicht nur 4 Tage auf den Naturschutztagen treffen, sondern eben das ganze Jahr über dafür sorgen, dass vor Ort Naturschutz gelebt wird, ob es fürs Rebhuhn ist oder für den Steinkauz oder eben auch für Wiesen und damit für Insekten. Und das gibt einfach so zum Auftakt des Jahres allen und natürlich auch mir Mut und Kraft.
Das war Silvia Bielarski-Grosch, BUND, zu den Naturschutztagen am Bodensee und natürlich auch zum Ehrenamt. Das heißt, die Stärkung des Ehrenamtes war auch noch ein Gesprächsthema bei den Naturschutztagen. Ich bedanke mich mal für das Gespräch.
Ja, vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Eine Bilanz der Polizeitoten in Baden-Württemberg und der Stand des Windkraftausbaus im Lände, das sind einige der Themen der Sonarmeldungen des Bermuda-Funk. Wir haben einige ausgewählt, die von landesweiter Relevanz sind.
Auch im zu Ende gegangenen Jahr ist die Zahl der von der Polizei erschossenen Menschen in Baden-Württemberg erneut gestiegen. Und damit einhergehend die Zweifel daran, ob der Schusswaffeneinsatz tatsächlich immer Ultima Ratio ist. Nach Angaben des Innenministeriums kam es bis zum 8. Dezember 2025 zu 15 Einsätzen, bei denen Polizeibeamte ihre Dienstwaffe unmittelbar gegen Personen einsetzten. 8 Menschen kamen ums Leben, 7 von ihnen infolge der Schussverletzungen. In einem weiteren Fall starb die betroffene Person laut Ministerium aufgrund einer zuvor selbst zugefügten Verletzung. 3 Menschen wurden teils schwer verletzt. Das Innenministerium verweist gleichwohl auf die bestehenden gesetzlichen Hürden und betont, der Schusswaffengebrauch erfolge nur, Zitat, als allerletzter Ausweg, Zitat Ende. Man halte die Vorschriften strikt ein, heißt es aus dem Haus von Innenminister Thomas Strobel, CDU. Die Gesamtzahl der Einsätze bewege sich, Zitat, seit vielen Jahren auf einem sehr niedrigen Niveau, Zitat Ende. Angesichts der aktuellen Zahlen wirkt diese Beschwichtigung allerdings erklärungsbedürftig. Ein Blick in die Statistik zeigt, zwischen 2016 und 2024 wurden jährlich zwischen 0 und 3 Menschen durch Polizeischüsse getötet. Die Zahl der Schusswaffengebräuche lag meist deutlich darunter als im vergangenen Jahr. 2025 markiert damit einen Höchststand, sowohl bei der Zahl der Einsätze als auch bei den tödlichen Verläufen. Zu den Fällen zählen unter anderem tödliche Einsätze in Hilzingen, Schramberg, Wangen und Eichstätten. In mehreren Situationen begründeten die Behörden den Schusswaffengebrauch mit akuten Bedrohungslagen, etwa durch Messer, Axt oder Schusswaffe. Jede einzelne Lage mag für sich genommen dramatisch gewesen sein. Die Häufung solcher Fälle wirft dennoch Fragen nach Deeskalation, Ausbildung und taktischen Alternativen auf. Der Anstieg reiht sich in eine breitere Debatte ein, die auch andere Bundesländer beschäftigt. In mehreren Ländern wurden zuletzt Forderungen nach einheitlichen Berichtsstandards, unabhängigen Untersuchungsquellen und mehr Transparenz bei Polizeieinsätzen laut. Während manche Innenministerien auf Einzelfälle und zunehmend gefährliche Einsatzlagen, Zitat Ende, verweisen, kritisieren Bürgerrechtsorganisationen und Polizeiforscher, dass bundesweit vergleichbare Daten fehlen und Entwicklungen dadurch schwer einzuordnen sind. Gerade der Ländervergleich zeigt, wo Statistiken offener kommuniziert und unabhängig ausgewertet werden, entstehen schneller öffentliche Debatten über Einsatzpraxis und Prävention. Baden-Württemberg hingegen verweist auf rechtliche Standards, ohne bislang eine breitere, systematische Analyse der Zunahme vorzulegen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte das vom Bundesinnenministerium 2023 verhängte Verbot der rechtsextremen Organisation Hammerskins Deutschland im Dezember aufgehoben. Zwar lediglich aus formalen Gründen, aber folgenreich. Die Leipziger Richter graben Klagen mehrerer Mitglieder und regionaler Gruppen statt, weil sie keine hinreichenden Belege für die Existenz einer bundesweiten Dachstruktur sahen, die als Organisation hätte verboten werden können. Eine inhaltliche Auseinandersetzung der offensichtlich extrem rechten Ausrichtung der Gruppierung fand dabei nicht statt. Während juristische Auseinandersetzung in Deutschland formal geführt wird, setzt das Netzwerk seine internationale Vernetzung nahezu ungestört fort. Nach Angaben der antifaschistischen Initiative Heidelberg AIHD fand vor wenigen Wochen nahe Mailand ein konspirativ organisiertes Treffen der Hammerskins statt. Zu den Teilnehmern des sogenannten European Officers Meeting gehörte demnach auch Wolfgang Benkesser, Geschäftsführer des Tattoo-Studios Pick Us in Wiesloch und seit Jahrzehnten in der extremen rechten Szene verankert. Bereits im November 2025 versammelten sich rund 500 Neonazis im norditalienischen Lonate Bozzolo zum halböffentlichen Hammerfest, das den 30. Jahrestag der Szenebruderschaft feierte. Recherchen und Bildmaterial der Plattform XIF dokumentieren die Präsenz zahlreicher deutscher Full-Members und Prospects, darunter Personen, die trotz des 2023 verhängten Verbots weiterhin aktiv in der Struktur agieren. Während eines Konzerts mit internationalen Rechtsrockbands, darunter der deutschen Gruppe Spreegeschwader, waren mehrfach Sieg-Heil-Rufe zu hören. Benckesser, der seit Ende 1990er Jahre in der Hooligan-Szene des SV Waldhof sowie in der NPD und deren Jugendorganisation JN aktiv war, gilt seit 2003 als Mitglied des Hammerskins-Chapters Westwall. Sein Tattoo-Studio in Wiesloch sowie seine Wohnung in Düsseldorf waren im Zuge des bundesweiten Verbots 2023 durchsucht worden. Exif dokumentierte nun seine Teilnahme am internen Führungstreffen in Mailand. Einem exklusiven Format, das laut Recherchen ausschließlich Vollmitgliedern vorbehalten ist und regelmäßig strategische Abstimmungen der europäischen Sektionen ermöglicht. Das Bundesverwaltungsgericht stellte in seinem Urteil vom 19. Dezember 2025 fest, dass die sogenannten National Officers Meetings zwar der Koordination dienen, aber keine formalisierte bundesweite Führungsstruktur begründen. Genau an diesem Punkt scheiterte die Verbotsverfügung des Innenministeriums. Sie zielte auf eine angebliche Dachorganisation, Hammerskins Deutschland, die in dieser Form juristisch nicht nachweisbar war. Die ideologischen und organisatorischen Gefahren der extrem rechten Bruderschaft blieben damit unberührt und ungeprüft. Benckesser und sein Geschäftspartner Marco Berlinghoff geben sich nach außen regelmäßig geläutert und distanziert von ihrer Vergangenheit. Gegenüber kritischen Nachfragen inszenieren sie ihre Tattoo-Studios als zugangsoffen und unpolitisch. Die aktuellen Recherchen widersprechen diesem Bild jedoch deutlich. Die Erkenntnisse von Exif zeigen erneut, wie eng Wolfgang Benckesser und die Pik-Ass-Studios weiterhin in die international vernetzte Neonazi-Szene eingebunden sind, erklärte AIHD-Sprecherin Clara Grube. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts mag formaljuristisch begründet sein. Es ändert nichts daran, dass dieser Szene entschieden entgegengetreten werden muss. Zitat Ende. Besonders Tattoo-Studios seien, so Grube, zentrale Einnahmequelle der rechtsextremen Szene. Zitat: Diese Strukturen dürfen nicht weiter wirtschaftlich stabilisiert werden. In Ludwigshafen ist seit Donnerstag, den 2. Januar 2026, der Kauf von Sozialtickets im öffentlichen Personennahverkehr erneut ausgesetzt. Die vergünstigten Mehrfahrtkarten, die bislang von leistungsberechtigten EinwohnerInnen in der Mobilitätszentrale der RNV am Berliner Platz erworben werden konnten, entfallen damit vorerst, mit spürbaren Folgen für Menschen mit wenig Einkommen. Hintergrund ist die vorläufige Haushaltsführung, in der sich die Stadt ab dem 1. Januar befindet. Nach § 99 der rheinland-pfälzischen Gemeindeordnung dürfen Kommunen in dieser Situation nur zwingend notwendige Ausgaben leisten. Der Zuschuss zum Sozialticket gilt als freiwillige Leistung und wird deshalb gestrichen, obwohl er für viele Betroffene ein zentrales Mobilitätsangebot darstellt. Die Stadt teilte der RNV mit, den Verkauf ab 2. Januar stoppen zu müssen. Sozialdezernentin Beate Steg erklärt, sie bedauere den erneuten Einschnitt zwar, sehe jedoch keine Alternative zur Streichung. Besonders bitter? Gerade jene, die sich kein Deutschlandticket leisten können, sind weiter auf günstige Einzelfahrscheine angewiesen, die nun wegfallen. Damit verschärft sich eine soziale Schieflage, die in Ludwigshafen längst Routine geworden ist. Denn die Entscheidung ist kein Einzelfall, sondern Teil einer wiederkehrenden Sparpraxis. Bereits zu Jahresbeginn 23, 24 und 25 wurde der Verkauf des Sozialtickets aus denselben Gründen gestoppt. Erst mit einem genehmigten Haushalt darf die Stadt das Angebot wieder aufnehmen. Wann das 2026 der Fall sein wird, ist offen. Für finanziell schwache Haushalte bedeutet das erneut monatelange Unsicherheit und höhere Mobilitätskosten. Während bundesweit über soziale Teilhabe und klimafreundliche Verkehrswende diskutiert wird, zeigt der Ludwigshafener Sparkurs eine andere Realität. Mobilität bleibt hier für viele Menschen eine Frage des Geldbeutels. Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft hat sich am 4. Dezember 2025 auf Antrag der SPD erneut mit dem Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg befasst. Was die Regierung als Fortschritt präsentiert, wirkt bei genauerem Hinsehen vor allem wie eine Statistik des Stillstands. SPD und FDP, DVP, kritisieren den schleppenden Ausbau, insbesondere bei tatsächlichen Inbetriebnahmen und im Verhältnis zu den ambitionierten Koalitionszielen. Trotz steigender Investitionsbereitschaft und zahlreicher Genehmigungsverfahren bleibe der Bau neuer Anlagen hinter den Erwartungen zurück. Aus Sicht der SPD ist Zurückhaltung auf der Projektseite weiterhin Realität, auch dort, wo Verfahren längst gestartet sind. Das Umweltministerium verweist hingegen auf formale Zielerfüllung. Vereinbart worden sei, die Voraussetzungen für 1000 Windräder zu schaffen. Zitat Ende. Mit 1299 beantragten Anlagen sei dieses Versprechen erfüllt. Der Verweis auf Antragszahlen mag behördlicher Usus sein, verschleiert aber die Diskrepanz zwischen Planungsstatus und nachhaltiger Energiewende. Zwar ist die Zahl der in Betrieb befindlichen Anlagen seit 2016 gestiegen, von 561 auf 817 wird inzwischen 2048 Megawatt installierter Leistung. Gleichzeitig bleiben 170 genehmigte Anlagen weiterhin nicht umgesetzt. Konkret ist auf den seit 2021 neu verpachteten Flächen bislang keine Anlage errichtet worden. Da für diese neuen Flächen noch keine emissionsschutzrechtlichen Genehmigungen erbracht wurden, habe bislang keine Teilnahme an Ausschreibungen der Bundesnetzagentur stattgefunden. Stilllegungen und Repowering relativieren den Zuwachs zusätzlich. Der Ausbau hinkt deutlich den politischen Klimazielen hinterher und verliert den notwendigen ökologischen Umbau aus den Augen. Ein besonders symptomatisches Beispiel für diese strukturelle Blockade liefert das gescheiterte Windparkprojekt auf dem Lammerskopf. Trotz langjähriger Planung, Gutachten und politischer Unterstützung wurde das Vorhaben am Ende gestoppt. Aus einer Gemengelage von Gutachten mit erheblichen Mängeln, nicht eingehaltenen Prozessschritten und einer polemisch aufgeladenen Ablehnungshaltung. Das Projekt steht damit stellvertretend für eine Energiewende, die im Planungsrecht stecken bleibt. Verfahren dauern Jahre, Investoren verlieren Planungssicherheit und die öffentliche Debatte verschiebt sich von der Energiewende als Notwendigkeit hin zur Energiewende als Konfliktfall. Was auch immer beim Diskurs des Flächenverbrauchs zutage tritt und auch im Ausschuss thematisiert wurde. Das Ministerium verwies unter Berücksichtigung der topografischen Unterschiede der einzelnen Flächen auf einen anzunehmenden Flächenverbrauch von knapp 0,5 Hektar, was zwei Drittel der Fläche eines Fußballfelds entspricht. Auf die Landesfläche umgerechnet beanspruchen die 817 Anlagen etwa 0,011% der Landesfläche als versiegelte Fläche. Vertreter der Grünen merken an, dass auf Flächen von Forst BW mehr möglich gewesen wäre. Die AfD habe ihre grundsätzliche Ablehnung gegenüber Windkraftanlagen bekräftigt und erklärend, diese seien weder klimaneutral noch wirtschaftlich und schadeten dem Wald. Das Ministerium widersprach und verwies darauf, dass die Emissionen moderner Anlagen bereits nach rund einem Jahr positiv sind. Die regierende CDU attestiert zwar Fortschritte, sieht aber die wahren Bremsklötze in langwierigen Verfahren, wirtschaftlicher Unsicherheit und weiterhin zähen naturschutzrechtlichen Prüfungen. Frühzeitige Beteiligung von Umweltverbänden soll Risiken mindern, zeigt aber zugleich, wie fragil Projekte nach wie vor sind. Besonders deutlich wird die Trägheit auf den Flächen von Forst BW. 155 Anlagen befinden sich in laufenden Verfahren, 18 in Realisierung, doch auf den seit 2021 neu verpachteten Flächen wurde bislang keine einzige Anlage errichtet. Fehlende Genehmigungen verhindern sogar die Teilnehmer an Ausschreibungen. Verzögerte Regionalplanungen führen dazu, dass Projektierer abwarten, während die Ausbauziele weiter in die Ferne rücken. Vertragsstrafen bei Nichteinhaltung von Fristen gibt es nicht, Verbindlichkeit kaum. Das Referenzertragsmodell des Bundes bringt zusätzliche Unsicherheit. Anstatt Investitionen zu beschleunigen, dämpft es sie. Am Ende hält der Ausschuss fest, was die Zahlen bereits zeigen. Der Ausbau der Windenergie ist messbar vorangekommen, doch der Abstand zwischen Anspruch und Realität wächst. Projekte wie der Lammerskopf sind keine Ausnahmefälle, sondern Symptome eines Systems, das ambitionierte Ziele formuliert, ohne die politischen, rechtlichen und administrativen Hürden konsequent in den Blick zu nehmen. Die Energiewende im Land bleibt damit eine Fortschrittsgeschichte im Konjunktiv. Geplant, beantragt, debattiert, aber zu selten gebaut.
Vielen Dank an den Bermuda-Funk für die Sonarmeldungen. Und damit geht Fokus Südwest vom 8. Januar 2026 zu Ende. Produziert von Radio Dreieckland, am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.